D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Heute hört ihr, was aus unseren Medienthemen der letzten Monate in der Zwischenzeit wurde. Was bisher geschah.
Seit dem Start um die HuffPo, was wurde aus der Aufregung?
Seit der Diskussion um neue Bezahlmodelle, wer verdient im Online-Journalismus Geld?
Seit dem Printverkauf an Funke von Springer. Warum ist der Deal noch nicht über die Bühne gegangen?
Seit Edward Snowdens Geheimdienstenthüllung hat sich der Journalismus verändert. Das hört ihr jetzt in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Fokus-Herausgeber Helmut Markwort. Auf newsroom.de kritisiert er die Zeitungsverleger. Zitat: Zeitungsverleger sind kreativer im Sparen, Kosten senken als im Eingehen auf die Interessen der Leser.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Päder.
Oh ja, bei so einem Zitat, da sind sicher viele schnell dabei zuzustimmen. Und ich gebe zu, ich auch. Schließlich hat doch Herr Markwort irgendwie auch recht. Wenn nicht er, wer denn dann? Wir haben ja doch alle noch seinen Fokusspruch im Ohr. Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Aber mal ehrlich, ist Helmut Markwort, der ja seines Zeichens auch immerhin Herausgeber des Fokus ist, denn jetzt besser oder anders als die von ihm kritisierten Verleger? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich meine Interessen als Leser im Fokus oder den anderen Angeboten der Tomorrow Focus AG nun wer weiß wie viel besser als in anderen Printprodukten wiedergefunden hätte. Also ich gebe zu, solche Kritik wie die von Herrn Markwort, die nervt mich. Die ist nämlich schnell geübt und vielleicht wäre es da besser gewesen, erst einmal vor der eigenen Haustür zu kehren. Zudem ist die Aussage von Herrn Markwort ja im Grunde doch nur ein Allgemeinplatz. Viel gespannter wäre ich auf die kreativen Vorschläge von ihm gewesen. Doch, oh Wunder, leider Fehlanzeige.
D-Radio Wissen.
Hier ist Was mit Medien, das zurück- und vorausschauende Medienmagazin.
Was bisher geschah, das hört ihr heute bei uns. Es lohnt sich, nochmal ein bisschen mit Abstand auf die Themen zu schauen, die wir hier schon mit euch besprochen haben. Haben sie sich jetzt eigentlich so entwickelt wie erwartet oder kam es doch ganz anders? Wir klären das heute.
Ja, denn das nervt uns so ein bisschen. Wir bleiben für euch an diesem Thema dran. Das wird von Journalisten total gerne gesagt. Aber wie oft bleibt diese Floskel dann am Ende doch nur ein Versprechen? Wir wollen das besser machen. Vier Themen haben wir da für euch rausgesucht, die uns in den vergangenen Monaten beschäftigt haben und euch auch. Jetzt gibt's das erste.
Und dieses war das große Medienthema im letzten Herbst. Der Start der Huffington Post Deutschland. Die Macher der HuffPo Germany, die gaben sich ja mit dem starken Namen Huffington Post und auch dem Verleger Burda im Rücken von Anfang an ja sehr selbstbewusst, ehrgeizig und zielsicher. Ihr Ziel, die Huffington Post soll in ja, wenigen Jahren zu einem der bedeutendsten deutschen Online-Medien werden.
Ja, und die Kritiker, die waren alles andere als zurückhaltend, da schon vor dem eigentlichen Start viele Journalisten haben in der HuffPo den Untergang des publizistischen Abendlandes gesehen, weil Blogger kostenlos Inhalte zur Verfügung stellen. Damit war die Diskussion um die kostenlosen Inhalte das eigentliche Thema und gar nicht so sehr die Huffington Post selbst.
Ja, bevor wir gleich darüber sprechen, wo die Huffington Post denn tatsächlich jetzt heute steht und ob es das publizistische Abendland noch gibt oder nicht, schauen wir erst nochmal auf den Start vor einem halben Jahr. Die Gründerin und Namensgeberin der US Huffington Post, Arianna Huffington, die war dazu extra nach Deutschland gekommen und konnte die ganze Aufregung irgendwie gar nicht so recht verstehen.
Bei der Auftaktpressekonferenz habe ich kurz mit ihr gesprochen und bei dieser hatte sie passend zu der angeheizten Debatte auch gleich ein paar Anti-Stress-Tipps parat. Ich erinnere mich gleich, und da habe ich sie gefragt, ob sie auch diese extra für die gestressten deutschen Journalisten eingepackt hätte. Musste sie ein bisschen schmunzeln und hat gesagt, aber ja, die Leute wollen auch was Positives sehen. Dann sind wir aber ziemlich schnell aber auch auf einen alten Bekannten von ihr zu sprechen gekommen, Matthias Döpfner.
I remember a discussion between you and Matthias Döpfner from Springer, where you told him, when I remember right, that he's incredibly convincing, but he will be proven incredibly wrong. What do you think are German media missing in their strategies for the future sometimes?
They are missing the power of platforms. And I find it stunning because every year we have more evidence of the power of platforms. I mean, since we had that conversation, the evidence has grown dramatically. I mean, Instagram is a platform. They don't pay people uploading photographs. They sold Instagram for $1 billion. So it's a profit-making enterprise based on work for which they're not paying. But the platform is being used because people want to use it, because there is some value there for them. Yeah, Facebook is a platform, Wikipedia is a platform, Tumblr, you know, allows people to create their own blogs because they want a place to speak their minds and share their stories.
Our audience, we have many young journalists who need to getting paid also for their job in the future. So what do you think? How is it going to work out for them?
Well, first of all, they can apply for a job. We are going to be adding journalists, as Christoph mentioned during the press conference. But if, let's say, they have their own blog already, without doing any extra work, they can also publish what they have already written on the Huffington Post.
Power of Platforms. Ich finde, niemand kann das schöner sagen als Arianna Huffington. Aber das ist gar nicht das Thema. Spannend, was ich total spannend fand, aber wenn ich ganz ehrlich bin, noch überraschender dann zum Start der HuffPo in Deutschland war, dass eine Personalie, nicht die des Chefredakteurs Sebastian Mattes, das stand ja schon ein bisschen eher fest, sondern die des Editorial Directors. Und das war jemand, den man eigentlich nur für seine Turnschuhe und seine Morgenmagazin-Moderation kennt, nämlich Gianno Giovattai. Hast du damit gerechnet?
Ich war total überrascht.
Ja, aber auf jeden Fall, das fand ich noch toller. Obwohl Daniel so überrascht war, hat er dennoch mit Gianno Giovattai gesprochen, auch darüber, wie er diese ganze Debatte um den Start der Huffington Post wahrnimmt. Und das finde ich nochmal sehr spannend, das zu hören. Hören wir da auch nochmal rein.
Was läuft denn manchmal bei dieser Debatte über die Huffington Post, die jetzt in Deutschland vor dem Start geführt worden ist, schief?
Ich würde gar nicht sagen, dass da was schief läuft. Ich glaube, wenn etwas Neues kommt, wenn etwas Neues passiert, wird immer viel geredet, ist ja ganz klar. Ich glaube, wir in den Medien, wir Journalisten, wir erlebten durch die Digitalisierung, durch das Internet, ist ja noch nicht so lange her. Ich meine, 95, glaube ich, hat es richtig abgehoben und ich hatte da schon mein Abitur. Das heißt, ich habe da schon eine Menge gelernt gehabt. Ich musste mich umdenken. Bei Ihnen war es wahrscheinlich noch nicht. Sie wurden wahrscheinlich gerade eingeschult. Aber für Sie ist es was anderes. Für Sie ist es normal. Ich kann mich noch ans erste Handy erinnern und neue Dinge, die passieren, die erzeugen immer Widerspruch. Ich meine, es war schon immer so und ich glaube, es ist die größte Erfindung, also würde ich denken, die größte Veränderung in den Medien seit dem Erfinden des Morsens, wo eine Gleichzeitigkeit auf einmal über große Distanz möglich wurde, was vorher nicht der Fall war. Da gab es nur reitende Boten, da dauerte es halt 2, 3, 4 Wochen, bis die Nachricht da war. Und ich glaube, mit neuer Technologie kommt eine neue Form von medialer Arbeit, da kommt auch ein neues Geschäftsmodell im Allgemeinen hinterher und da verändern sich Dinge. Und ich glaube, dass es naturgemäß, der Mensch ist nun mal so, wir sind nun mal... wenn was Neues ist, lieber, na, erstmal nicht. Und die anderen sagen, ja, vielleicht doch. Und dann ruckelt sich das so irgendwie so zusammen. Also wir werden mit der Huffington Post, wir werden rausverlinken ohne Ende. Also rausverlinken heißt, wir sagen, wir wissen, da gibt es tolle Geschichten draußen. Wir haben viele tolle Kollegen, die können super schreiben, jeder deiner Lieblingsautoren. Und wir sagen, hey, wenn du dieses Thema magst, da ist der beste Artikel mit einem Link dorthin. Und dass eher wir... bereichern die Diskussion in dem einen redaktionellen Teil, der eben die Nachrichten aggregiert, also zusammenstellt. Und darauf wird nicht geredet, aber ich kann das verstehen, weil bei neuen Dingen wird immer gerne viel geredet. Ich glaube, es wird sich ändern und ich glaube, es muss ja nicht schlechter werden. Die Huffington Post, ich habe Arianna getroffen vor 6, 7 Jahren und sie erzählte mir, was sie macht. Ich habe gedacht, glaube ich nicht. Nee, ich fand es beeindruckend, fand super, fing an zu bloggen, machte so einen Blog, jobateljournal.de und hätte nicht gedacht, dass dieses Ding, diese Huffington Post mal so explodieren würde. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Jetzt ist es explodiert. Es gibt so viele neue Dinge, die hätten wir uns einfach nicht vorstellen können. Ich glaube, Schäuble hat das letztens gesagt. Das Internet hat Deutschland mehr verändert als die deutsche Einheit. Wer wollte ihm da widersprechen?
Tja, jetzt haben wir ein halbes Jahr später. Wir fragen uns, wo steht die HuffPo jetzt? Könnte sie die Erwartungen erfüllen? Und ehrlich gesagt, diese Diskussion ist gar nicht zu Ende geführt worden.
Nee, ich glaube, sie ist aber deswegen nicht zu Ende geführt worden, weil auf mal sehr uninteressant war. Ich habe das nochmal gemerkt, als ich jetzt mich vor der heutigen Sendung so ein bisschen damit mit dem Thema nochmal beschäftigt habe. Wenn man da irgendwas mit Huffington Post und Erfolg und oder irgendwie eingibt, dann kriegt man auch nur Beiträge aus dem Herbst 2013. Man kriegt fast gar nichts Aktuelles irgendwie. Hm. Ich glaube, das spricht auch ein bisschen Bände dafür, dass das Ganze irgendwie am Anfang heiß sozusagen diskutiert und heiß gekocht wurde und am Ende hat es kaum noch mehr einen interessiert, habe ich so irgendwie den Eindruck. Also ich weiß nicht.
Aber es gibt ja schon einige Zahlen, die wir jetzt mittlerweile haben. Zum Beispiel die letzte Ausgabe oder die Ausgabe 3 2014 von 10.000 Flies. Mhm. Und da werden die Like-Medien des Monats aggregiert. Und der März hat in einigen deutschsprachigen Medien neue Social-Media-Bestleistungen beschert, erfahren wir da. Zum Beispiel stark wie nie war die Huffington Post auf Platz 10. Und zwar mit 342.000 Flies. Also das heißt, so oft wurde dann bei Twitter, bei Facebook, bei Google Plus über Social Media mit den Inhalten der Huffington Post interagiert.
Okay, Top 10 ist ja vielleicht erstmal ein Platz, wo die Macher vielleicht nach einem halben Jahr auch sagen können, sind wir eigentlich irgendwie mit zufrieden. Aber ich glaube, sie sind immer noch zum Beispiel hinterm Postillon. Ne? Die sind, glaube ich, weiter oben gelandet.
Der Postillon ist ja eh so ein wirkliches Phänomen. Also da ist ein Mann, der wesentlich mehr Seitenabrufe generiert pro Monat oder auch wirklich so Social-Media-Interaktionen, wie das ganze Nachrichtenportale nicht schaffen. Das ist total beeindruckend. Aber selbst die IVW-Zahlen von der Huffington Post, die jetzt dann ja da sind, sind auch ja schon beeindruckend. Fast 10 Millionen Visits, also Besuche gab es im März 2014. Das ist schon auf jeden Fall kein schlechter Wert.
Ich habe ja ein Zitat gelesen vom Huffington Post Chefredakteur Sebastian Mattes. Da war ich schon so, ehrlich gesagt, ein bisschen direkt auf der Hut, weil ich das auf Focus online gelesen habe.
Zum gleichen Haus, ne?
Aber ich habe es dann trotzdem gelesen. Da stand da so ein schöner Satz: Wie viele Debatten in den sozialen Netzwerken werden inzwischen durch die Huffington Post angestoßen oder weitergesponnen?
Naja, Herr Peller, wenn du mal in deine Feeds reinschaust, was für große politische Debatten von der Huffington Post hast du dort mitbekommen?
Ja, keine. Aber da habe ich nochmal überlegt, okay, große Debatten, spannende Online-Stories, Social-Media-Geschichten habe ich da nicht erlebt. Aber was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn ich in meinen Flipboard morgens reingucke, das mache ich immer so im Zug, habe ich immer ganz viel Huffington Post. Immer auch so lauter so seichte Geschichten, ein bisschen Celebrities, ein bisschen, vielleicht liegt das auch daran, dass ich junger Vater bin, ich kriege immer was für Eltern, so halten sie es mit ihren Kindern aus, so werden sie bessere Eltern. Und aber irgendwie, dass da was richtig inhaltlich Prägnantes mal kommt, ich weiß nicht, das habe ich da noch nie gesehen.
Ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut, Ukraine führt die Wehrpflicht wieder ein. Ist jetzt gerade so der Aufmacher auf der Huffington Post.
Das hatten
wir auch gerade 48 mal 2, also irgendwie sowas zwischen 80 und 90. Und das ist auch das, was wir ja gerade in den Nachrichten hatten und so. Ich finde es interessant, wie die immer die Themen drehen und verkaufen. Also das finde ich schon sehr spannend. Aber selbst diese Blogger-Debatte, die wir dann wahrgenommen haben, die ist ja gar nicht mehr weitergeführt worden eigentlich. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt da wirklich so jeden Monat oder jede Woche oder jeden Tag da wirklich ganz große, prominente bloggen, ja, so wie man das vielleicht aus von der US Huffington Post bekommt. Aber hier sind schon interessante Leute, die da immer irgendwie auch so ihre eigenen Themen positionieren. Und ich glaube, die Aufregung, dass da Journalisten, gerade wenn man sich die Auswahl der Themen anschaut, dass Journalisten dann Angst hatten, dass ihnen da die Arbeit abgenommen wird. Ich glaube, das war völlig unbegründet.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich glaube, man merkt auf der anderen Seite auch bei der Huffington Post so ein bisschen, die Auswahl der Nachrichten ist halt einfach so populär getrieben. Ne? Also es ist halt ist sehr, sehr boulevardmäßig. Und das ist schon interessant.
Ich frage mich nur, ob das der Anspruch ist. Also ich gebe ja zu, durchklicken tue ich das auch so dann. Ne? Aber
Das war so ein bisschen das große Missverständnis, ehrlich gesagt. Also ich glaube, als dann die Huffington Post da war, haben erstmal alle mitbekommen, ach so, die machen eher so bunte und weiche Themen. Natürlich auch die große Politik und so, die findet man da auch. Aber es sind dann noch eher so auch sehr viel Katzen-Content mit dabei, ich sag's mal so.
Aktuell Seehunde, sehe ich gerade.
Und 14 banale Dinge, mit denen sie jeden Tag die Umwelt schützen können. Das ist gerade das erste in der mittleren Spalte. Und ich glaube halt einfach, das ist vielleicht das Missverständnis, dass alle dachten, oh, da kommt jetzt ein großes neues Nachrichtenmedium, was vielleicht so noch seriöser als Spiegel Online ist, vielleicht so die FAZ aus dem Silicon Valley. Und das ist es halt nicht, wenn man sich auch schon vorher mit der Huffington Post hätte beschäftigen können. Aber da das natürlich von einer politisch engagierten Frau gestartet worden ist, diese Plattform, hat das vielleicht, glaube ich, für andere in den Köpfen erstmal ganz andere Erwartungen gesetzt.
Das kann sein. Ich frage mich gerade, lohnt es sich, dass wir an dieser Stelle den Satz sagen, wir bleiben für euch dran?
natürlich, das lohnt sich doch immer, Herr Peller.
Das stimmt.
Ja. Also wir bleiben für euch dran, wie es mit der Huffington Post in Deutschland weitergeht, denn heute Abend wollen wir uns einfach mal mit Dingen beschäftigen, die bisher geschehen sind, seitdem wir das Thema nicht mehr behandelt haben, in Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin, das für euch wirklich am Thema dran bleibt.
Springer verkauft einige seiner Printtitel an die Funke-Gruppe. Als dieser Deal im vergangenen Juli bekannt geworden ist, da gab es ja echt eine mega Aufregung. Mag Springer keinen Journalismus mehr? Was vielleicht auch einige wundert, der Springer-Funke-Deal ist bisher noch nicht über die Bühne gegangen. Und deswegen klären wir auch bei diesem Thema heute Abend, was bisher geschah.
Wir haben das ja letzten Juli, war das schon, als so eine Art Sommerschlussverkauf wahrgenommen. Für satte 920 Millionen Euro will die Funke-Mediengruppe, also nochmal zur Erinnerung, die alte Watz-Gruppe, Springers Regionalzeitungen und Zeitschriften übernehmen. Und mit dieser Ankündigung, da haben ja beide Verlage, ich sag schon, die Medienbranche regelrecht auf den Kopf gestellt damals. Ne?
Die Journalistin Inge Klöpfer, die ist die Biografin von Friede Springer. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wieso die Konzernlenkerin es zulässt, dass jetzt so viel Journalismus verkauft wird. Denn mit diesen Produkten ist ja der Konzern von ihrem verstorbenen Mann groß geworden. Hören wir nochmal rein.
Was würden Sie sagen, unterm Strich, wie viel Axel Springer steckt noch in dem Konzern?
Also vom alten Axel Springer steckt natürlich jetzt weniger in dem Konzern. Also von dem Axel Springer, der mit Printprodukten groß geworden ist, der mit Zeitungen sein Geld verdient hat und auch seine Meinungsmacht. Unternehmerisch steckt sehr viel noch von Axel Springer in dem Konzern, denn Axel Springer hat viel riskiert, immer viel gewagt und das macht Friede Springer jetzt natürlich ähnlich, wenn auch auf anderen Feldern, weil sich ja die Umstände geändert haben, das Leben, der Medienkonsum, die Wege hin zum Nutzer von Inhalten. Insofern ist es konsequent. Also ist noch ein gutes Stück Springer drin.
Wir haben ja gerade schon von Ihnen erfahren, wie Sie geschildert haben, wie sich Friede Springer seit Jahren die Zahlen auch im Printbereich anschaut und wie da der Ertrag immer weniger wird. Aber da frage ich mich vielleicht, Frau Klöpfer, wie kommt es, dass Friede Springer am Ende den Teil des Erbes nicht beim Verlag behalten möchte, mit dem ihr Mann früher den Konzern groß gemacht hat? Ist da nicht auch so ein bisschen Nostalgie mit dabei oder ist das ein Thema, was für Sie überhaupt keine Rolle spielt?
Also interessanterweise ist gerade das Friede Springer eher wesensfremd, genauso wie Sentimentalität. Sie sagt selbst, kein Blick zurück, ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne. Mich an der Zukunft zu orientieren, ist das Beste, was ich für das Lebenswerk Axel Springers tun kann. Und ich meine, das hat er auch gemacht. Er hat die Bild-Zeitung erfunden als gedruckte Antwort auf das Fernsehen. Das war ganz neu damals, das war völlig unüblich im Zeitungsmarkt. Und er hat auch nach vorne geguckt. Also ich glaube, das hat sie zumindest ein Großteil seines unternehmerischen Lebens, später dann eher weniger. Aber das hat sie stark geprägt. Insofern besteht für sie die Wahrung des Erbes in Anführungszeichen darin, den Konzern immer weiter zu entwickeln.
Tja, und jetzt steht ja schon fast der nächste Sommer ins Haus, aber dieser Deal ist in der Form noch nicht komplett umgesetzt worden. Wir schauen mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und da sind echt viele Daten, in denen wirklich unheimlich viel passiert ist in der Zwischenzeit, seitdem wir das letzte Mal drüber berichtet haben.
Ja.
Und Herr Peller, fang doch mal an.
Wo müssen wir anfangen? Ich glaube, wir müssen, wenn ich mal richtig schaue, wir müssen zurückgehen bis in den August.
Ja.
Ich glaube, 7. August ungefähr muss das gewesen sein. Da war auf jeden Fall schon mal klar, die Morgenpost-Redaktion, hieß es da, die muss raus aus der Springer-Zentrale. Das war ja schon mal auch ein symbolisches Zeichen und muss umziehen.
Und dann ist ja auch direkt debattiert worden, ob dann zum Beispiel Springers Welt die Funke-Zeitung auch mit Inhalten dann beliefert. Und da meldete sich dann einen Tag später der Deutsche Journalistenverband und schimpfte, dass das doch Einheitskost sei. Und außerdem ist dann noch das Aus von vielen Arbeitsplätzen in den Mantelredaktionen befürchtet worden.
Ja, und dann ein paar Tage später oder etwas mehr als einen Monat, 20. September, war nochmal Umzug ein Thema, nämlich für die Hör zu und Bild der Frau am klassischen Standort Hamburg. Da hieß es, die müssen wahrscheinlich zu den Funkeblättern nach München ziehen.
Anfang Oktober, am 9. Oktober, da hat dann das Bundeskartellamt ein Hauptprüfverfahren eingeleitet, zumindest haben wir das dann erfahren. Und da waren einige überrascht, allerdings haben dann Springer und Funke gesagt, nee, da haben wir schon mit gerechnet, dass es jetzt eine große Prüfung geben wird und das ist alles so schon mit einkalkuliert im Zeitplan.
Ja, dann immer noch Oktober, 14. Oktober, da ist mal wieder nebenbei das Thema Umzug ein Thema. Der Fokus hatte nämlich gemeldet, dass quasi die Umzüge wegen zu überhöhter Mieten stattfinden sollten. Springer sagt aber, die seien alle marktgerecht gewesen. Und dann hat man aber auch noch wieder rausgelassen, zum Beispiel Hamburger Abendblatt und Hör zu, die bleiben wohl doch erstmal wieder in Hamburg, also ziehen nicht nach München um.
Und Mitte Oktober, da ist dann eine neue Sparrunde bei Funke in den NRW-Lokalteilen bzw. Lokalredaktionen bekannt geworden. Da waren schon viele ein bisschen nervös. Und da war natürlich auch so die Debatte, ja, wie leicht lässt sich dieser Deal einfädeln? Ein Interview mit Andreas Mund in der Süddeutschen. Er hat gesagt, dieser Deal ist kein Selbstläufer und sein Amt werde intensivst hinschauen.
Ja, wir sind immer noch im Oktober, am 30. nämlich. Da hat zur Abwechslung mal die Funke-Gruppe was verkauft, nämlich im Großraum Dortmund. Westfälische Rundschau an das Medienhaus Lensing-Wolff. Inhaltlich soll sich da nichts ändern. Die Lokalteile, die waren ja ohnehin schon quasi aus dem Hause Lensing-Wolff gemacht worden.
Da hatten wir uns echt überrascht, als wir das da gehört hatten.
Ja.
Dann haben wir so Mitte November gehört, bei newsroom.de, dass der Hauptvertrag so in einigen Tagen unterzeichnet werden sollte. Das war eigentlich schon mal soweit ganz interessant. Und was man dann auch so mitbekommen hat, jetzt so 3 Monate oder 4 Monate nachdem der Deal bekannt geworden ist, hat Springer auf einmal so ein Image bekommen, dass die ein Printaussteiger sind. Und deswegen hatte Matthias Döpfner dann so Ende November gesagt, dass sie 2014, also in diesem Jahr, eine demonstrative Investition ins Printgeschäft tätigen wollen. Da war zum Beispiel so ein Wirtschaftsmonatstitel im Gespräch. Und sowohl dieser Wirtschaftsmonatstitel als auch diese demonstrative Investition ins Printgeschäft haben wir bis jetzt noch nicht vernommen. Und das Jahr ist ja schon, 5 Monate jetzt alt.
Ja, immerhin. Na, 4. Der 5. hat gerade angefangen. Aber wollen wir mal nicht so sein. Wir lassen den
Springer. Ich wollte es größer klingen lassen.
Ah, verstehe. Was ich ganz spannend finde, irgendwie, das war glaube ich auch im November, da kamen dann auch mal so die ersten Zweifel auf. Es könnte möglicherweise bei den Programmzeitschriften, da könnte es dann doch kartellrechtliche Probleme geben, weil möglicherweise da zu viel Marktmacht entstehen könnte. Und ich glaube, das zieht sich noch durch. Wir werden da noch zu kommen. Und dann kommt auch noch Österreich ins Spiel Ende November, denn Funke ist in Österreich auch an den Tageszeitungen Krone und Kurier beteiligt und deswegen hat dann Springer den Verkauf seiner Titel auch in Österreich eben bei den Kartellrechtlern zur Prüfung schon mal angemeldet.
Am 3. Dezember sind die ersten Sachen durchgewunken worden vom Bundeskartellamt, nämlich der Verkauf der Zeitung, das galt, als auch die Anzeigenblätter von Springer, sowie Frauentitel Bild der Frau und Frau von heute und so am 12. Dezember. Da hakte es dann auf einmal bei den TV-Zeitschriften. Das war auf einmal so ein kleines Problem, denn Funke hat dort schon 10 Hefte, da gehören zum Beispiel Gong, Bild und Funk TV direkt dazu und da gab es dann so ein bisschen den ersten Protest und wenn wir mal schauen, dann tatsächlich dann am 25. März hat dann das Bundeskartellamt ein Veto eingeleitet oder eingelegt, um wegen dieser Programmtitel.
Tja, zwischenzeitlich ist übrigens noch Christian Nienhaus, Geschäftsführer in der Funke-Gruppe, vom Bord gegangen. Da gab es natürlich dann auch Spekulationen, warum. Und jetzt sind wir aber schon im März diesen Jahres, also gar nicht mal vor allzu langer Zeit. Und da heißt es auch mal, der Funke-Springer-Deal, der wackelt. Thema sind immer noch die Programmzeitschriften, die Funke nämlich nach dem Springer-Deal wieder verkaufen müsste. Dafür gibt es aber wohl keinen Markt. Ja, also das scheint echt eine schwierige Sache zu sein, diese Programmzeitschriften.
Und dann ist halt viel gedealt worden, damit es diesen Deal auch gibt. Und jetzt am Dienstag ist es dann amtlich geworden. Und zwar hat das Bundeskartellamt offiziell grünes Licht gegeben, damit auch die Programmis verkauft werden können von Springer an Funke. Und das heißt, dieser ganze 920 Millionen Euro Deal, der ist dann durch. Aber Funke muss dann ein paar Titel weiterverkaufen. Und zwar an den Klampt Verlag. Und zwar 8 Programmtitel sind dann weiterverkauft worden. Dadurch haben wir jetzt 3 Verlage, die halt da in dem Bereich sehr aktiv sind. Und Klampt brauchte Geld dafür. Und dieses Geld musste Springer leihen. Das durfte nicht Funke leihen. Da wurde so ein Strohmann-Gerücht oder eine Vermutung ausgeräumt. Und so ist dann jetzt sogar alles ein bisschen umverteilt worden am Ende des Tages. Aber grünes Licht. Und heute, am 1. Mai, da hat dann Klampt auch tatsächlich 10 Programmzeitschriften von Funke und Springer übernommen. Nämlich Funkuhr, Bildwoche, TV Neu, die kommen von Springer. Und Funke bringt dann Super TV, die 2, TV 4 Wochen, TV 4x7, TV Piccolino,
das habe ich noch
TV
nie gehört.
Genie und MyTV. Super, oder?
Ja. Ich meine, da lohnt sich auch richtig drum, dass man da so verhandelt und bettelt.
Aber das heißt, demnächst wird es wahrscheinlich jetzt so eine komplette Vollzugsmeldung geben, denke ich mal.
Dann ist ja nochmal alles gut gegangen. Dann kann ja Ihr Springer sich jetzt wieder auf Journalismus auch konzentrieren.
Natürlich.
Ja.
Haben Sie doch auch die ganze Zeit.
Ja, die ganze Zeit.
Würden Sie jetzt an dieser Stelle sagen.
Und aber auch sonstige Online-Geschäfte.
Und Kritiker würden sagen, das haben die noch nie gemacht.
Das stimmt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das Magazin für bezahlte und unbezahlte Journalisten. Soll es ja auch geben.
Ja, ein paar. Leider. Was ist guter Journalismus und vor allem, was ist guter Journalismus wert? Das ist eine Frage, die uns bei Was mit Medien in den vergangenen Monaten, vielleicht auch in den vergangenen Jahren, aber in den vergangenen Monaten auf jeden Fall sehr intensiv beschäftigt hat.
Ja, lange haben Zeitungs- und Zeitschriftenverleger die sogenannte Gratis-Mentalität im Netz beklagt. Suchmaschinenbetreiber, Blogger und Leser seien Schnorrer. Den perfekten Weg im Netz richtig Geld zu verdienen mit Journalismus hat irgendwie aber bisher ja noch kaum ein Medienhaus wirklich gefunden. Es gibt da viele Modelle, durchschlagenden Erfolg. Da haben wir noch keinen Gewinner küren können.
Nee, nicht wirklich. Spannend finde ich noch, dass nicht nur die großen Verlage und Medienhäuser sich die Frage stellen, wie sich denn jetzt im Netz mit Journalismus Geld verdienen lässt, sondern ja auch immer mehr Journalisten selbst.
Ja, und einer davon ist Benjamin O'Daniel. Mit ihm haben wir im letzten Sommer über Paid Content im Netz und die Verdienstchancen für Online-Journalismus gesprochen. Und Benjamin glaubt daran, dass guter Journalismus auch gute Chancen hat, gut bezahlt zu werden. Denn er sieht eine Welle der Veränderung auf den Journalismus zukommen. Hören wir uns die erstmal an und dann schauen wir mal, ob die Welle inzwischen da war. Schön, dass du da bist. Wir haben, wenn du von einer Welle der Veränderung sprichst, die du dort erwartest, das heißt, da müssten ja schon erste Tröpfchen, erste Vorläufer schon eingetroffen sein, oder?
Ja, also ich habe das geschrieben, weil wenn man halt in andere Branchen reinguckt, wie bei den Fotografen oder bei den Grafikdesignern, dann sieht man halt, dass da schon unglaublich viel andere Sachen passieren. Ja, also ich meine, Fotolia.de kennt ja eigentlich jeder, so, oder Designlassen.de ist ja auch unglaublich erfolgreich. Und bei den Seiten sieht es halt so aus, dass die Fotografen und die Grafikdesigner ein deutlich höheres unternehmerisches Risiko eingehen, um danach einen Auftrag zu bekommen oder überhaupt Geld zu verdienen.
Das heißt vielleicht mal so beispielhaft, wie funktioniert das? Also wie arbeitet man dort?
Ja, also bei Fotolia.de, ich meine, viele Journalisten kennen das ja, weil sie da sich billig Fotos einkaufen. Und auf der anderen Seite muss man ja sehen, die Fotografen, also alle Fotos werden ja auch irgendwie produziert. Ja. Und die Fotografen erstellen ja ganze Sets, ganze Serien, ohne zu wissen, ob sie überhaupt einen einzigen Cent damit verdienen. Ja? Und das finde ich schon ein deutlich höheres unternehmerisches Risiko, als Golem zum Beispiel den Journalisten anbietet. So. Bei Golem finde ich sowieso spannend, ja, wenn ihr habt vorhin die Kritik genannt vom DJV und von den Freischreibern. Ich würde das gerne mal umdrehen. So, ja? Ich finde das eigentlich ziemlich spannend, wenn man sagt, wie werden wir freien Journalisten am Erfolg beteiligt, den wir selbst mit produzieren?
Ja,
das ist doch eine schöne Frage, finde ich eine spannende Frage, die kann man doch echt auch mal positiv diskutieren, ja, oder sich fragen so, wie holen wir denn jetzt eigentlich am meisten für uns raus?
Könnte es eigentlich sein, dass viele Journalisten gedanklich auch noch gar nicht so weit sind zu sagen, sie möchten eine Erfolgskomponente ihrer Bezahlung haben? Dass das vielleicht gar nicht nur eine Verbandssache ist, sondern dass das bei vielen einzelnen, konkret journalistisch arbeitenden Personen auch noch gar nicht so angekommen ist im Denken?
Ja, das weiß ich nicht. Ich will jetzt irgendwie mir kein Urteil über alle freien Journalisten erlauben. Das
wäre sehr pauschal.
Möchte ich nicht so. Ja, genau, das finde ich auch ein bisschen zu pauschal, weil ich meine, viele freie Journalisten sind ja sowieso Unternehmer. Ja, man muss ja sowieso Geld verdienen, ob man jetzt will oder nicht. Und von daher finde ich, ist das gar nicht so neu.
Aber kann man dieses Prinzip, was vielleicht zum Beispiel für eine Fotoplattform funktioniert, auch wirklich auf den Journalismus übertragen? Also ich meine, da mache ich dann ein großes Set an Fotos und habe dann wahrscheinlich ein paar, die sich echt extrem gut verkaufen und ein paar, also da macht es dann die Masse, sage ich mal, weil die sich eher weniger verkaufen. Aber funktioniert das dann auch im Web? Also da hat man ja fast die Befürchtung, dass dann eher dem Volk nach dem Maul geschrieben wird, anstelle dass man dann halt auch mal die unangenehmen Dinge, die sich vielleicht nicht so lohnen, anschaut.
Also das können wir auf jeden Fall gleich nochmal diskutieren. Ich würde gerne nochmal vorher was anderes ansprechen, und zwar erstmal, wie gehe ich denn jetzt damit um, ja, wenn ich jetzt für mehr Klicks mehr Honorar bekomme. Mhm. So, dann finde ich es unglaublich spannend, wenn man als Journalist sich zum Beispiel schon eine große eigene Community aufgebaut hat. Ja, man hat, weiß ich nicht, 20.000 Follower auf Twitter und 5.000 Fans auf Facebook. Und auf einmal ist es so, dass diese ganzen Fans, diese ganze Community, die man sich aufgebaut hat, die tragen dazu bei, dass ich dann als Journalist mehr Geld verdiene. Das ist doch eine tolle Sache.
Ja? Das heißt, jetzt kann man, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, ja, warum soll ich denn bei Twitter und Facebook so aktiv sein und so? Das wäre dann halt eine Antwort, die, glaube ich, dann auch jeder direkt versteht.
Genau, also bisher ist es ja immer so, dass die Social Media Enthusiasten ja eigentlich eher so belächelt werden, so, oh ja, ihr verplempert da eure ganze Zeit so. So, jetzt kommt Crowdfunding, so, das ist ja schon jetzt echt schon seit ein paar Monaten, würde ich sagen, auch ein etabliertes Thema. Und auf einmal merkt man, hey, alle, die eine Community haben, die können einfache Crowdfunding-Projekte umsetzen. Mhm. So, jetzt kommt das nächste Thema. Golem sagt eben, wenn ihr mehr Klicks produziert, dann kriegt ihr mehr Honorar so. Und jetzt ist es echt spannend, weil jetzt kann meine Community dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdiene. Und das ist auch interessant für die Leser, ja, oder für meine Community, weil sie müssen nicht für den Artikel bezahlen, aber gleichzeitig ist es so, dass sie dazu beitragen, dass ich mehr Geld bekomme. Einfach nur dadurch, dass sie mich lesen. Das finde ich ein unglaublich bequemes und einfaches Modell, wie man auch seine Journalisten supporten kann, die man gerne liest.
Das zeigt aber auch so ein bisschen, dass sich dann ja die Medienhäuser verändern. Also golem.de wird dann ja zu einer Art Plattform, so eine Art iTunes für Journalismus oder so, ich weiß es nicht.
Ja, die öffnen sich auf jeden Fall. Die öffnen sich ja eigentlich, haben sie auch geschrieben, nicht nur für Journalisten, sondern auch für Blogger. Also für alle, die schreiben und für alle, die halt einfach interessante Gedanken haben und das verschriftlichen. Finde ich eine gute Sache.
Jetzt kommen ja relativ schnell wahrscheinlich auch an dem Punkt die Kritiker, die sagen, naja, dann setzt sich am Ende ja nicht mehr das durch, was wirklich gut ist, sondern das die Inhalte der Journalisten, die am lautesten Säbel rasseln können, sage ich jetzt mal sozusagen in Analogsprache übersetzt. Mhm. Kannst du das verstehen, diese Kritik? Ist da ein bisschen vielleicht doch was dran?
Ja, also ist auf jeden Fall was dran, wenn man sich halt, also die Frage ist natürlich so, werden jetzt nur noch reißerische Themen produziert, ja? Und es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Verlage und die Journalisten jetzt gemeinsame Sachen machen und nur noch reißerische Themen bringen, um damit Klicks zu generieren. Ja? Aber die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Das liegt ja daran, dass die Online-Medien nur mit ihrer Bannerwerbung Geld verdienen und eigentlich immer nur also klickgetrieben sind.
Das liegt jetzt ein Jahr zurück, dass Benjamin und Daniel das gesagt hat. Und das ist für uns der Anlass, nochmal zu schauen, wie hat sich eigentlich dieses ganze Thema Vergütungsmodelle für Journalismus im Netz weiterentwickelt? Gibt es da vielleicht auch neue Ansätze? Er hat ja ein paar auch schon angesprochen. Darauf schauen wir heute mal.
Um so ein bisschen in diesem Bild zu bleiben, also um dem Beispiel Golem, worum es ja ging, es war ja eine Ankündigung damals, dass die halt auch mehr Blogger schreiben lassen wollen und die dann am Erfolg teilhaben lassen durch die Vergütung, die wird dann geteilt. Das läuft aber irgendwie, da hat man seitdem auch nichts mehr groß von gehört und ich würde insgesamt diese Anregung, ich fand das interessant, er hat nämlich sehr viele frische Gedanken da mitgegeben, dass man sich doch mal so schauen soll, ja, wie funktioniert das auch bei anderen Branchen, fand ich sehr frisch, fand ich sehr gut. So die große Welle ist dann am Ende aber nicht bei uns angekommen, aber viele kleine Dinge, die spannend sind, zum Beispiel beim Thema Crowdfunding. Crowdreporter haben wir uns ja auch schon immer mal wieder gerne vorgeknöpft und da gab es dann zum Beispiel auch jetzt ein aktuelles Beispiel von Jung und Naiv von Thilo Jung. Er hat mit seiner YouTube-Talkshow auch gesagt, ich möchte jetzt vor der EU-Wahl eine journalistische Europareise machen und die Crowd hat ihm 16.191 Euro finanziert. Das ist mehr als gefordert. 15.000 Euro wollte er haben. Und das, obwohl eigentlich das ganze Projekt von Google gesponsert wird, er beim TV-Sender Joyce läuft, also da auch eine Einnahmequelle hat. Und trotzdem hat die Crowd gesagt, Mensch, hier so Europawahlkampf finden wir und berichtenswert, macht die Europareise für 15.000 Euro.
Da sieht man, was möglich ist. Ne? Was ich spannend finde noch bei diesen Crowdfunding-Geschichten oder eine Frage, die ich mir immer noch stelle, von dem, was da gefundet wird, was ist sozusagen eigentlich verdientes Geld am Ende für den Journalisten und was ist quasi nur zu tragen der Kosten? Das kann man ja nie so richtig sehen eigentlich, ne?
Also einige machen das ja schon sehr transparent. Also Thilo Jung hat zum Beispiel genau erklärt, wie sich diese 15.000, die erstmal ja sehr viel klingen, dann zusammensetzen und dann ist es auch sehr nachvollziehbar. Ich glaube, deswegen hat das auch funktioniert. Und Krautreporter hat bis jetzt 207.000 Euro von den ganzen Unterstützern eingesammelt und das auf die unterschiedlichen Projekte dann verteilt. Aber es gibt ja auch noch andere Modelle, die ja seitdem für Schlagzeilen gesorgt haben.
Ja, was ich sehr, sehr spannend fand, war ein Modell, das heißt Later Pay. Kommt von einem Münchner Start-up und ist dann nochmal so ein bisschen auch, glaube ich, in die Öffentlichkeit gekommen, weil der Journalist Richard Gutjahr damit drin hängt und das Ganze auch sozusagen sich auf die Fahnen geschrieben hat, das zu promoten, weil er auch immer auf der Suche war nach einem Modell, das, ich sag mal, bezahlten Journalismus bequem, attraktiv, einfach zu nutzen macht. Und ich glaube, dieses Laterpay könnte so ein solches Modell sein, vor allen Dingen, weil es so niedrigschwellig im Einstieg ist. Man muss nämlich nicht sich erstmal irgendwo aufwendig anmelden und dann mal gucken, mal klicken, ja, ich stimme zu und weiter und bezahlen. Nein, man kann erstmal das nutzen und bezahlt erst später, nämlich dann, wenn eine gewisse Summe, 5 Euro ist diese Summe, zusammengekommen ist. Und da erst registriert man sich eigentlich letztendlich und der Zahlvorgang wird eingeleitet. Also das finde ich total gut, weil ich glaube, dass eine entscheidende Hürde im wahrsten Sinne des Wortes auch bei einer Paywall oder Payhürde oft ist, dass man sich erstmal anmelden muss und vielleicht dann auch noch bei jeder Plattform neu. Und ich glaube, dass das ein Weg sein kann, weil er so schön einfach ist und weil er irgendwie auch sagt, du musst nicht sofort bezahlen, sondern kannst erstmal das nutzen und dann merken, dass es gut ist und dann ist man vielleicht auch anders bereit zu bezahlen. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Finde ich sehr, sehr spannend, ist aber jetzt gerade erst angelaufen. Da kann man auch, glaube ich, wieder sagen, da bleiben wir für euch dran, wie sich das weiterentwickelt. Ne?
Und bei Blendle aus den Niederlanden, spricht man das überhaupt so aus?
Ich glaube, man sagt Blendle.
Blendle?
Ein bisschen englischer.
Oh, yes. Die haben auf jeden Fall etwas geschafft, was für Deutschland auch vielleicht spannend wäre. Und zwar hat dieses Start-up einen Großteil der Magazine oder Tageszeitung bei unseren Nachbarn jetzt unter das Angebot zusammenfassen können. Und zwar ist das so ein kostenpflichtiges Online-Dach. Und wie funktioniert das eigentlich, Herr Pähler?
Also das, ich glaube, der große Vorteil ist, dass es tatsächlich unter einem Dach gebündelt ist und dann, wenn man Blendle nutzt.
Quasi ein Login für alle sowas.
Genau, Single Sign-On, wenn man so will. Man braucht sich nämlich nicht mehr überlegen, wo bin ich jetzt gerade, habe ich da schon ein Konto, ja oder nein, sondern man klickt einfach sozusagen den entsprechenden Button. Dann gibt es auch eine Preisstaffel für kurze und lange Artikel zwischen 10 Cent und 80 Cent. Und dann nutzt man das einfach. Es funktioniert nach so einem Prepaid-Modell eigentlich. Du musst das dann immer wieder aufladen, kriegst sogar 2,50 Euro zum Start geschenkt. Und was aber auch spannend ist, du kriegst quasi so eine Geld-Zurück-Garantie. Also wenn du sagst, der Text hat mir nicht gefallen oder der war nicht gut, der war sein Geld nicht wert, dann kannst du quasi dein Geld zurückbekommen.
Und das finde ich spannend. Das finde ich interessant. Also wenn wir das mal jetzt so schauen mit dem Gespräch mit Benjamin, also dass es hier so kleine unterschiedliche Modelle gibt, die wirklich dafür sorgen, dass auch neue Erlösmodelle erfunden werden. Das finde ich gut. Mhm. Was ich auch feststelle, er hat ja so ein bisschen Angst vor dem klickgetriebenen Journalismus gehabt. Und das ist ja schon so, dass auch die ganzen Nachrichtenportale damit Massen aufbauen, wenn es alles ein bisschen boulevardesker formuliert wird. Aber was ich wirklich festgestellt habe bei unterschiedlichen Häusern, dass die eigentlich alle gesagt haben, so jetzt haben wir Masse aufgebaut, damit verdienen wir jetzt auch einigermaßen Geld. Jetzt können wir es uns auch leisten, Geld in Qualität zu investieren. Das ist so ein Zyklus, den ich feststelle. Mhm. Also ich erwarte in den nächsten 2 Jahren eine unheimliche Professionalisierung beziehungsweise eine Qualitätssteigerung im deutschen Online-Journalismus. Das erwarte ich ganz fest.
Da drücke ich dir mit die Daumen, dass es so kommt.
Ja, und ich finde eigentlich, jetzt an dieser Stelle können wir auch noch gleich unser viertes Thema mit anschließen, was wir uns überlegt haben. Nämlich, da geht es ja um Edward Snowden und um die Geheimdienstenthüllung. Das war ja auch wirklich ein Thema, bei dem es einen großen Ruck gab, der im vergangenen Jahr durch die Medienlandschaft ging. Welche Auswirkungen die Enthüllungen auf den Journalismus haben, das haben wir damals mit Dirk von Gehlen von der SZ besprochen. Denn da müssen wir uns dran erinnern, damals war ja zum Beispiel die britische Zeitung Guardian eigentlich mit betroffen. Die hatten Ärger. Der Geheimdienst tauchte bei der Zeitung auf, pochte auf die Zerstörung einer Festplatte. Und was das eigentlich auch mit der Veränderung von Medienhäusern zu tun hat, das hören wir nochmal in diesem Gesprächsausschnitt mit Dirk von Gehlen.
Also ich glaube, dass Zeitunglesen nicht nur sich darin ausdrückt, dass man den Inhalt dieser Zeitung liest, sondern dass man auch eine Haltung teilt, die diese Zeitung ausdrückt. Das muss nicht eine parteipolitische Haltung sein. Das kann man in Bayern jetzt an dem Fall Mollat sehen, wo die Kollegen von der SZ sehr intensiv weiter recherchiert haben, was an diesem Fall dran steckt. Und wir haben wirklich faszinierende Leserreaktionen von Menschen bekommen, die genau das gelobt haben, dass wir als SZ nicht aufgesteckt haben, sondern weiter recherchiert haben. Und diese Haltung drückt sich aus. Das ist natürlich ein anderes Verhältnis als das, was in London passiert ist. Aber das ist eine Haltung, wo ich sagen kann, okay, dem stimme ich zu. Deswegen lese ich die Süddeutsche Zeitung. Und das ist etwas, was etwas Verbindendes ist, was die Menschen verbindet, die SZ lesen. Und ich beschäftige mich ja ein bisschen intensiver damit, wie wir in digitalen Zeiten Journalismus und Kultur finanzieren können. Und ich glaube, es wäre ziemlich klug, dieses verbindende Element, diese Gemeinschaft, diese Community, diese Netzwerke in den Blick zu nehmen. Zumal wir ja feststellen, dass die anderen Netzwerke, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen einen gesellschaftlichen Legitimationsverlust gerade erleben. Ich glaube, dass Medien, Tageszeitungen das ausfüllen können langfristig.
Das ist auch wahrscheinlich so eine Art Lifestyle, für die man sich als Marke entscheiden muss, oder?
Ja, ein bisschen ist es tatsächlich so eine Frage, mit welcher Zeitung möchte ich in der U-Bahn gesehen werden? Das sieht man heute nicht mehr, weil viele Leute das halt auf mobilen Endgeräten lesen, wo vielleicht ein angebissener Apfel drauf zu sehen ist. Aber eigentlich ist das eine Lifestyle- oder Markenentscheidung zu sagen, ich trage diese Schuhe, auf denen sind Streifen oder ein Swoosh, oder ich lese diese Zeitung oder dieses Magazin. Und das sollten wir, glaube ich, stärker in den Blick nehmen, dass das auch eine Markenentscheidung ist.
Glaubst du denn, dass diese Chance tatsächlich auch eine, ich nenne es jetzt mal, quantitative Chance ist? Also, weil wenn wir jetzt sehen, dass an dem, was gerade passiert in Großbritannien beim Guardian, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass es ziemlich wenig Leute empört. Dann schließe ich jetzt mal oder rechne das mal um und sage, vielleicht gibt es auch ziemlich wenig Leute, denen dieser Lifestyle, für den zum Beispiel der Guardian oder die Süddeutsche oder vielleicht auch andere Zeitungen stehen, auch ziemlich wenige sind. Reicht das dann trotzdem, um am Ende zu überleben?
Das müssen wir ausprobieren. Also die Frage mit dem Überleben ist ja immer sozusagen die komplette Existenzfrage. Darauf kann man redlicherweise keine Antwort geben. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz viel ausprobieren. Und eine Sache, die wir ausprobieren können, sehr leicht, und ich glaube auch, dass der Guardian das machen wird, ist irgendwann zu sagen, sie können hier spenden. Und dann wird es eine Liste geben, da steht da nicht nur 5000 Kommentare unter diesem Text, wo lustigerweise übrigens Alan Rusbridger mitdiskutiert, der Chefredakteur des Guardian, sondern steht auch noch, und so und so viele Supporter unterstützen den Guardian in dieser Arbeit. Die haben sich sehr bewusst bisher gegen eine Paywall entschieden, aber dass sie da ein Bezahlmodell anschließen, erscheint mir sehr naheliegend. Und wenn ich diese Bezahlung als zahlender Kunde sozusagen in meinen sozialen Netzen wiederum bekannt mache, könnte das wiederum andere Leute davon überzeugen. Dafür brauche ich dann vielleicht gar nicht eine massenmediale Aufregung, die wir klassischerweise kennen, dass der Chefredakteur sich zu Markus Lanz setzt und sagt, kaufen Sie alle dieses Buch, sondern das verbreitet sich eben über diesen klassischen viralen Weg, dass Menschen sich das weitersagen. Und ich habe im letzten Jahr ein Crowdfunding-Experiment gemacht, das genau darüber funktioniert hat, und ich stehe da immer noch mit staunenden Augen davor. Das sehen wir, glaube ich, aus dieser klassischen Medienbrille gar nicht, was da für eine Chance drin liegen könnte. Und der Guardian könnte das zeigen. Vielleicht zeigen sie es tatsächlich demnächst auch.
Dirk von Gehlen, spannend, was er gesagt hat. So Zeitungsmarke oder Nachrichtenmarke als Buchclub gesehen.
Ja, aber lass uns nochmal zurückkommen auf den Aufhänger, den Ruck, den Snowden ausgelöst hat. Was hat sich denn dadurch so bewegt und geruckt?
Ja, haben wir extra für euch in jeder Ecke nachgeschaut. Ist es so, dass wir Journalisten jetzt sicherer arbeiten?
Ja, ich verschlüssle
alles.
Verändern
sich die Themen? Wirklich?
Nein.
Es hat sich nichts verändert. Das muss man wirklich sagen. Das ist das einzige Thema, bei dem sich nichts verändert hat, und das markere ich hier an.
Oh je. Und nun? Dann bleiben wir da auch nicht dran. Aber das Thema Snowden, das begleitet uns ja sowieso. Wenn sich da noch was ändern sollte, wir werden es mitkriegen, vermute ich.
Auf jeden Fall, das sollen wir tun. Herr Peiler, darf ich noch zum Schluss jemanden grüßen?
Ja, bitte.
Das ist toll, nämlich Daniel Krause. Er hat getwittert, und zwar unter dem Hashtag From Where I Listen To, und hat ein schönes Foto eingepackt hier, wie er gerade was mit Medien hört. Ich dachte so, nanu, ist das Italien? Ich habe nachgefragt, und tatsächlich, er befindet sich gerade in Perugia in Italien beim Internationalen Journalism Festival, und von dort aus hören sie gerade was mit Medien zu. Daniel Krause, viel Spaß bei dem Festival. Macht da schön was mit Medien.
Buonasera, sagt man, glaube ich, dann.
Absolut. Herr Peiler.
Ja.
Nächste Woche hören wir uns nicht. Da bist du raus. Es ist Republika. Dennis Horn ist am Start.
Ja.
Und wir bringen euch die neuesten Medienthemen, also den heißen Medienscheiß von der Republika mit, die dann in Berlin stattfindet, wenn ihr auch auf der Republika seid. Sagt gerne Hallo. Ich bin die ganzen 3 Tage mit dort vor Ort.
Ich nicht, aber Daniel vertritt mich würdig. Und ich glaube, wir werden alle Themen aufbereiten hier bei Was mit Medien,
natürlich,
oder?
Natürlich. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.